NDR Info. Das Forum.
Ich habe Grass gefragt, sagen Sie mal, was hat Sie denn dazu bewogen, nach all diesen Jahrzehnten Ihr Schweigen zu brechen? Und er hat gesagt, ja, ich habe mich eines Morgens beim Rasieren dabei erwischt, wie ich ein Lied der Hitlerjugend pfiff.
Ein Stück Lebensgeschichte, das tief vergraben und verdrängt war. Bei Günter Grass war es seine frühe Mitgliedschaft in der Waffen-SS, bei vielen anderen die Mitgliedschaft in der NSDAP. Manche dieser ehemaligen jungen Parteimitglieder erinnern sich an diese Episode. Auffällig viele aber behaupten bis heute, nie in der Hitlerpartei gewesen zu sein. Und manche halten daran sogar fest, wenn ihnen ihre Mitgliedskarte vorgelegt wird. Der Publizist Malte Herwig hat über dieses Thema jetzt ein Buch veröffentlicht. Ein Buch über ein Stück Geschichte, aber zugleich auch darüber, wie Erinnerung funktioniert und wie Menschen ihre Lebensgeschichte sozusagen selbst schreiben und manchmal auch umschreiben. In dieser Sendung ein Gespräch mit dem Autor. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem berichten wir über eine Art privaten Geheimdienst, den die Unionsparteien in den 70er Jahren betrieben, nachdem die Sozialdemokraten unter Willy Brandt an die Macht gekommen waren. Zunächst aber schauen wir zurück in den Juni 1953, den Monat des Volksaufstandes in der DDR vor 60 Jahren. Diese Proteste am 17. Juni 1953 kamen nicht aus heiterem Himmel. Seit längerem schon gab es in der DDR Unmut über das Ulbricht-Regime. Eine Rolle mochte auch spielen, dass 3 Monate vorher Stalin gestorben war, so dass manche in einer vielleicht diffusen Weise auf die Möglichkeit von Veränderungen hofften. Peter Mücke über den Aufstand vom 17. Juni und manche wenig bekannten Hintergründe.
In der Bundesrepublik war der 17. Juni schon längst zu einem geschichtslosen Tag für Ausflüge und Picknick geworden. Da jagte das Datum den Machthabern in der DDR noch immer Angst ein. Ist es so, dass morgen wieder der 17. Juni ausbricht, fragte Stasi-Chef Mielke im Sommer 1989 seine Generäle angesichts der Unruhen im Land, die bei vielen SED-Oberen ungute Erinnerungen an die Ereignisse 36 Jahre zuvor weckten.
Wir geben einen vorläufig letzten Bericht vom Potsdamer Platz. Und während hier noch große Transparente zu Boden fallen, beginnt soeben wieder ein heftiger Schusswechsel. Schwere sowjetische Panzer haben soeben die Leipziger Straße besetzt und rollen weiter vor.
Der Rias berichtete live. Für den Morgen des 17. Juni hatten die Bauarbeiter der Stalinallee, der Ostberliner Prachtstraße und des benachbarten Krankenhauses Friedrichshain zum Generalstreik aufgerufen. Schon am Tag zuvor hatte sich ein Demonstrationszug Richtung Stadtzentrum in Bewegung gesetzt, dem sich schnell mehrere tausend Menschen anschlossen. Auch der damals 15 Jahre alte Klaus Gronau, Lebensmittelfachverkäufer in Ausbildung.
Und die Stalinallee war jetzt schwarz, voll Menschen, so in der gesamten Breite, wie sie war. Es hat keinen Zweck. Der Spitzbart, der muss weg, Ulbricht gemein. Wir brauchen keine Volksarmee, wir brauchen Butter. Das waren eben die Forderungen, die jetzt dann lauthals ausgerufen wurden.
Auslöser für den Aufstand gegen Walter Ulbricht, den Generalsekretär des Zentralkomitees und andere SED-Obere, war die Entscheidung, die Arbeitsnorm für die Werktätigen um 10% zu erhöhen. Faktisch eine Lohnkürzung, denn für das gleiche Geld sollte mehr gearbeitet werden.
Die Arbeitsnormen sind streng genommen noch gar nicht rechtlich eingeführt am 17. Juni. Die sollen nämlich gesetzlich erst greifen am 30. Juni. Das sagt wieder viel über Diktaturen auf. Der 30. Juni ist der 60. Geburtstag Walter Ulbrichts. Und dass nur diese Arbeitsnormen auch noch ausgerechnet zu Ehren von Walter Ulbricht eingeführt werden sollen, sorgt natürlich für gewaltigen Unmut.
Der Historiker Jens Schöne ist stellvertretender Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen in Berlin und Experte für die Ereignisse rund um den 17. Juni 1953, der aus seiner Sicht weit mehr ist als ein bloßer Arbeiterprotest gegen die Normenerhöhung.
Am 17. selbst spielen ökonomische Forderungen fast keine Rolle mehr, muss man sagen, im Gesamtbild. Das ist am 17.06. hochpolitisch, was sich dort abspielt. Was immer wieder auftaucht, ist eben freie und geheime Wahlen. Ganz zentral nieder mit der SED. Es macht sich auch personell fest, Ulbricht und Grotewohl.
Zusammen mit Ulbricht hatte Ministerpräsident Otto Grotewohl seit Juni 1952 in der DDR den Aufbau des Sozialismus nach sowjetischem Vorbild mit drastischen Maßnahmen vorangetrieben. Die Grenze zur Bundesrepublik wurde abgeriegelt, vermeintliche Staatsfeinde verfolgt und Wirtschaftsbetriebe verstaatlicht. Die Kollektivierung der Landwirtschaft und der Aufbau der Schwerindustrie hatten zur Folge, dass die Bevölkerung in der DDR immer schlechter mit Lebensmitteln und Konsumgütern versorgt wurde. Das sorgte schon früh für Unmut.
Das ist jetzt noch keine flächendeckende Erscheinung, das ist nichts, was irgendwie überregional organisiert wäre, aber in den Betrieben der DDR wird Anfang 1953 aus den genannten Gründen schon fleißig gestreikt. Da gibt es große Aufstellungen, aber selbst das führt die Machthaber nicht dazu, mal grundlegend darüber nachzudenken, was denn nun eigentlich passiert.
Die SED-Oberen werden völlig überrascht. Nicht nur in Berlin gehen die Menschen auf die Straße. An über 700 Orten in der DDR beteiligen sich rund 1 Million Menschen an den Protesten. Auch in Wernigerode am Nordrand des Harzes, wo sich die Arbeiter des Elektromotorenwerks Elmo zu einer Belegschaftsversammlung treffen.
Wir fordern folgende Punkte. Erstens, freie und geheime Wahlen in ganz Deutschland. Zweitens, Aufhebung der Zonengrenzen und Abschluss eines Friedensvertrages mit ganz Deutschland. Sollten sich durch unsere Arbeitsniederlegung Verhaftung oder Repressalien ergeben, ruht die Arbeit so lange, bis die Kollegen wieder in Freiheit sind.
Es ist der einzig bekannte Mitschnitt, der nicht nach dem Volksaufstand von der Stasi gelöscht wurde. Die politischen Forderungen jedoch gingen nicht in Erfüllung. Schon in den frühen Morgenstunden des 17. Juni werden die sowjetischen Truppen in Alarmbereitschaft versetzt. Überall in der DDR rollen Panzer auf, allein in Berlin rund 600. Am Mittag wird der Ausnahmezustand verhängt, zunächst in Ostberlin, später fast in der ganzen DDR. Klaus Gronau erinnert sich.
Da waren denn schon die Panzer zahlreich. Die fuhren dann immer im Kreis und schossen auf. Ich sah denn den Bauarbeiter, mit dem ich hier früh vom Strausbayer Platz aufgebrochen bin, den sah ich denn dort überfahren und seine Stullenbüchse war platt wie eine Briefmarke. Da kriegte ich Angst. Und bin nach Hause gelaufen. Und zu Hause haben wir dann abgewartet, hinter den Gardinen geguckt. Unten gingen Sowjets dann lang und schossen mit ihren Maschinenpistolen immer in die Luft. Lachten und amüsierten sich jedenfalls. Hatten wir große Angst und damit war dann für uns auch der 17. Juli niedergeschlagen.
Mindestens 55 Menschen starben, 18 davon wurden standrechtlich erschossen, zur Abschreckung. Viele Tausende landeten im Gefängnis, so wie Hadi Fierl, der sich als 21-jähriger Mitropa-Mitarbeiter den Arbeiterprotesten angeschlossen hatte.
Am Ostbahnhof kamen sie mit LKWs und da mussten sie alle aufsteigen, Frauen und Männer. Und da haben sie uns hingebracht nach Friedrichsfelde Ost und dort mussten wir runter, die Hände hoch an der Wand, Beine breit und da mussten wir 2 Stunden stehen. Hinter uns waren 3 Mann von der Stasi mit einem Maschinengewehr, haben sie auf der Erde gelegen, das Maschinengewehr war auf uns gerichtet und da hatte ich dann also wirklich die Hosen voll.
Fierl wird in einem Schauprozess zu 3 Jahren Zuchthaus verurteilt, die er bis zum letzten Tag absitzt. Für die DDR-Propaganda ist klar, westliche Geheimdienste und Provokateure stecken hinter dem Arbeiteraufstand. Karl Eduard von Schnitzler verbreitet die offizielle Lesart im DDR-Rundfunk.
Mit dem Einzug sowjetischer Panzer in die Straßen des demokratischen Sektors ist nach der Verwirrung der für Stunden aufgewiegelten Werktätchen, nach den Ausschreitungen des faschistischen Pöbels und der Gefahr von Zwischenfällen, die das Pulverfass Berlin und damit Deutschland erneut zum Ausgangspunkt eines Krieges hätte machen können, das Element der Ruhe eingezogen, die feste öffentliche Ordnung.
Eine öffentliche Ordnung, die mehr oder weniger bis zum Sommer 1989 halten sollte. Als dann erneut die Menschen in der DDR auf die Straße gingen, kamen den SED-Machthabern keine sowjetischen Panzer mehr zu Hilfe. Die DDR war am Ende. Und das hätte auch schon 1953 so sein können, sagt der SPD-Politiker Egon Bahr, damals Chefredakteur des RIAS.
Wenn es damals das Eingreifen der sowjetischen Besatzungsmacht nicht gegeben hätte, dann hätten wir damals schon die Einheit bekommen. Der Status quo mit der SED konnte überhaupt nur gerettet werden durch das Eingreifen der sowjetischen Besatzungsmacht. Ohne die Sowjetunion wäre die Sache schon übergegangen auf den demokratischen Willen der Menschen, die damals demonstriert haben.
Peter Mücke über den Aufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR. Die Flakhelfer heißt ein neues Buch des Publizisten Malte Herwig. Ein Buch insbesondere über die Jahrgänge 1926 bis 28, also eine Generation, die in der Nazizeit heranwuchs, mit Hitlerjugend und Flakhelfereinsatz. Und manche traten mit 17 oder 18 Jahren sogar noch in die NSDAP ein. Psychologisch gesehen mussten diese Jahrgänge mit einer Paradoxie fertig werden. Einerseits waren sie, weil noch so jung, nicht wirklich schuldig. Andererseits waren sie eben doch noch dabei gewesen und hatten in einem schwer greifbaren Sinn ein schlechtes Gewissen. Ausdruck dieser Unsicherheit könnte sein, dass später viele ihre frühe Parteimitgliedschaft verschwiegen haben. Malte Herwig hat lange in der Mitgliederkartei der NSDAP recherchiert und er stieß dabei auf prominente Namen, etwa die der Schriftsteller Martin Walser, Erich Löst oder Dieter Wellershoff und auch auf spätere Politiker wie Hans-Dietrich Genscher oder Erhard Eppler. Ich habe Herwig gefragt, wie die Betroffenen reagiert haben, wenn er sie auf ihre frühere Mitgliedschaft in der Nazi-Partei ansprach.
Viele haben mit Schock reagiert. Was? Das kann doch gar nicht sein. Wie ist das möglich? Ich bin doch nie eingetreten. Und ich habe das zum Beispiel bei Dieter Wellershoff, habe ich das auch nicht für gespielt gehalten. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass er in seiner Erinnerung gräbt und diesen blinden Fleck nicht finden kann. Es gibt ein schönes Zitat von Nietzsche. Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich gibt das Gedächtnis nach. Und ich glaube, diesen Mechanismus gibt es tatsächlich, dass man sich über die Jahrzehnte eine Lüge oder eine Flunkerei, mit der man begonnen hat nach 1945, nein, ich war nie in der NSDAP, dass sie sich so einprägt, dass man sie schließlich selber glaubt.
Das heißt, Sie interpretieren das Ganze doch eher oder in der Mehrzahl der Fälle als einen unbewussten Vorgang, der sich verfestigt hat und nicht als ein bewusstes Leugnen.
Das ist von Fall zu Fall verschieden, glaube ich. Man kann natürlich den Menschen nicht wirklich in die Seele schauen. Wir haben bei Künstlern den großen Vorteil, dass wir sehr reichhaltige Quellen haben. Nehmen Sie das Werk von Günter Grass oder das von Martin Walser. Das ist eine für den Historiker und den Journalisten sehr interessante Quelle, denn nichts eignet sich besser, um Verdrängtes zu sublimieren, als die Kunst. Wenn Sie sich die Danziger Trilogie anschauen, nicht nur die Blechtrommel und Katz und Maus, sondern Hundejahre, das vor genau 50 Jahren geschrieben wurde, da sehen Sie zwischen den Zeilen schon, wie das Verdrängte hin und her geistert.
Zumindest aus heutiger Sicht, nachdem Grass sich um Jahrzehnte versetzt selbst offenbart hat mit seiner
Richtig.
Mitgliedschaft in der Waffen-SS.
Sie sagen es, er hat sich selbst offenbart, was ja ungewöhnlich ist. Und bei Grass sehen Sie dieses Verdrängte da geistern durch die frühen Werke schon, aber auch durch die späten, zum Beispiel im Krebsgang. Die Novelle, die er wenige Jahre vor der Veröffentlichung dieser SS-Information veröffentlicht hat, nämlich 2004, da windet sich der Erzähler schon und sagt, es sind diese Geheimnisse, die tief in mir vergraben sind, die ich nicht rauslassen will. Und ich habe Grass gefragt, sagen Sie mal, was hat Sie denn dazu bewogen, nach all diesen Jahrzehnten Ihr Schweigen zu brechen? Und er hat gesagt, ja, ich habe mich eines Morgens beim Rasieren dabei erwischt, wie ich ein Lied der Hitlerjugend pfiff. Und das hat mich sehr erschreckt. Das heißt, er hat gemerkt, wie sehr er noch geprägt ist von dieser Zeit. Und das ist auch, glaube ich, das Wichtige für uns. Noch leben diese letzten Flakhelfer. Sie sind 85, 86 Jahre alt. Noch können wir in ein Gespräch kommen zwischen Generationen.
Trotzdem, wenn damals gegen Kriegsende ein, sagen wir mal, so 17, 18-jähriger Jugendlicher, der auch noch seit Jahren indoktriniert war, wenn der in die NSDAP eintrat, dann war das ja ein verzeihlicher Irrtum. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Betroffenen sich trotzdem später so schwer getan haben, sich dazu zu bekennen?
Ja, ich glaube, dass die NSDAP-Mitgliedschaft zum zentralen Stigma der Nachkriegszeit wurde. Das ging los mit der Entnazifizierung. Die Entnazifizierung fokussierte ja ganz stark auf die Frage der Mitgliedschaften. Und je weiter das Dritte Reich zurückliegt, desto rigider sind wir, glaube ich, in unserer heutigen Sicht, die doch eine ziemliche Schwarz-Weiß-Sicht ist. Es gibt den Schwarzen Orden und die Weiße Rose. Es gibt Hitler, Himmler und Goebbels und es gibt Sophie Scholl und Georg Elser. Aber die Millionen von Deutschen, die mitgemacht haben, die dann auch in die Partei eingetreten sind, vielleicht aus Opportunismus, vielleicht aus einer Art gefühltem Zwang, wie auch immer, mit diesen Deutschen beschäftigen wir uns nicht. Wir sehen nur die Extreme. Und gerade die Flakhelfer können uns zeigen, wie auch intelligente, aufrechte, moralisch nicht fragwürdige junge Menschen sich freiwillig dazu entscheiden können, in die NSDAP zu treten und wie sie nach 1945 ihr Leben komplett umdrehen können und aus dem Bösen etwas Gutes machen, indem sie diese Demokratie mit aufgebaut haben.
Obwohl ja Mitgliedschaft in der NSDAP bei weitem noch kein Beweis für irgendeine hohe Tatbeteiligung war.
Nein, absolut nicht. Ich glaube sogar eher, dass diese Mitgliedschaft viel relevanter, als sie für uns heute sein muss, der Tatbestand der Mitgliedschaft als 17-, 18-Jähriger, dass sie eine viel größere Relevanz für die Betroffenen hatten. In den meisten Fällen, sei das nun Walter Jens, sei es Günter Grass, Martin Walser, Dieter Wellershoff, sind das ja Menschen, die offen über ihre Erfahrungen im Dritten Reich geschrieben haben, über ihre Kriegserlebnisse und darüber, wie sie sich mitschuldig fühlen, einfach weil sie zur falschen Zeit geboren wurden und in diesem System aufwuchsen. Ich glaube also, dass das ein Moment der Selbstkritik hier reinspielt und dass auch deswegen diese Menschen sich gesagt haben, nach 45, ich entnazifiziere mich jetzt selbst. Ich möchte ein anderer Mensch werden. Ich will nie wieder indoktriniert werden. Und auch für sie selbst, glaube ich, ist die NSDAP-Mitgliedschaft das zentrale Stigma. Und sie sagten sich, und das konnten sie ja zu Recht, ich bin jetzt Demokrat. Ich habe in Wort und Tat alles für den Aufbau der Bundesrepublik getan und dass so etwas nie wieder passieren kann. Da muss ich nicht auch noch bekennen, dass ich eigentlich auch mal das Parteiabzeichen hatte.
Nochmal zurück zu dem sozusagen streng historischen, dem Eintritt in die Partei damals. Es heißt ja gelegentlich, damals seien ganze Gruppen, ganze Jahrgänge sozusagen im Paket in die NSDAP überführt worden, sodass der Einzelne das vielleicht gar nicht so mitbekommen hätte. Sie sagen, solche Gruppeneintritte gab es nicht. Kann man das definitiv ausschließen?
Ja, definitiv ausschließen. Sie wissen, es kann natürlich immer Einzelfälle geben. Es kann gefälschte Unterschriften geben. Allerdings werde ich stutzig, wenn ich immer mehr Leute höre, die sich darauf berufen, ein Einzelfall zu sein. Das gibt es nicht, kollektive Einzelfälle. Das macht einen doch recht misstrauisch. Und ich habe bisher keinen empirischen Beweis dafür gesehen, dass es kollektive Übernahmen halber Jahrgänge gab, wie das zum Beispiel der Historiker Norbert Frey behauptet hat. Der hat allerdings auch zu diesem Thema nicht wirklich an den Akten geforscht. Es gibt da andere Historiker, die sich wesentlich besser auskennen, zum Beispiel Armin Nolzen oder Michael Budrus vom Institut für Zeitgeschichte in München. Die haben Tausende und Abertausende von Mitgliedsvorgängen erforscht und die sagen, wir kennen keinen einzigen Fall solch einer kollektiven Übernahme.
Das heißt, heutiger Kenntnisstand, wer in der NSDAP war, hat das auch irgendwann unterschrieben.
Genau, der hat einen Aufnahmeantrag unterschrieben. So sahen das auch die Satzungen der NSDAP vor. Es muss ein eigenhändig unterschriebener Aufnahmeantrag vorliegen. Alle Dokumente, die wir haben, bestätigen das. Es gibt zwar zum Beispiel Sammellisten, aber das sind Sammellisten, die die eigenhändig unterschriebenen Anträge zusammenfassten und auflisteten, wenn sie an den Reichsschatzmeister der NSDAP geschickt wurden. Und im Bundesarchiv gibt es dazu Schriftwechsel, die beweisen, dass zum Beispiel so eine Sammelliste, auf der 515 Namen sind, meinetwegen, aus dem GAU Danzig, dass von diesen 515 Hitlerjungen, die in die NSDAP aufgenommen werden sollten, die Reichszentrale der NSDAP 3 zurückgeschickt hat, weil die Aufnahmeanträge nicht eigenhändig unterschrieben haben. Das heißt, wir haben auch den Beleg dafür, dass die Nazis das bis zuletzt sehr penibel und bürokratisch handhabten.
Ein besonderer Fall ist der frühere Außenminister Hans-Dietrich Genscher, ebenfalls als ganz junger Mann in die NSDAP eingetreten. Der habe, sagen Sie, als Minister gezielt versucht zu verhindern, dass das herauskommt. Was soll er da getan haben?
Was ich schreibe in meinem Buch ist, dass die bundesdeutsche Regierung jahrzehntelang es verstanden hat, die Rückgabe dieser NSDAP-Akten zu verhindern. Die Amerikaner waren schon 1967 so weit, dass sie den Deutschen angeboten haben, ihr könnt jetzt auch diese Akten zurückhaben, wir wollen lediglich eine Mikrofilmkopie. Es dauerte dann aber noch bis 1994, bis diese Akten zurückkamen. Warum? Bisher ging man immer davon aus, dass die Amerikaner sich sperrten. Ich habe in meinen Recherchen in Washington herausgefunden, dass das nicht der Fall ist, sondern dass die Bundesregierung unter Federführung des Auswärtigen Amtes unter Hans-Dietrich Genscher es immer wieder verstanden hat, die Amerikaner abblitzen zu lassen. Das führte sogar zu einem doppelten Spiel, das noch nach dem Fall der Mauer im Februar 1990 als Verhandlungen zur Rückgabe wieder aufgenommen wurden, weil es im Bundestag Druck gab durch Anträge der Opposition, die forderten, dass diese Akten endlich nach Deutschland zurückkommen, nach 50 Jahren, hat die Bundesregierung, das Auswärtige Amt, die Delegation, haben den Amerikanern gesagt, hört zu, wir werden jetzt öffentlich die sofortige Rückgabe dieser Kartei fordern. Wir erwarten aber von euch, den Amerikanern, dass ihr sagt, auch öffentlich, das ist auf keinen Fall möglich. Und damit haben wir dann den Deutschen Bundestag befriedigt erstmal, aber die Kartei, die kann noch ein paar Jahre bei euch bleiben. Warum? Weil Bonn wusste, das ist die Büchse der Pandora. Da sind die Namen vieler prominenter bundesdeutscher Politiker drin, unter anderem der des Außenministers Hans-Dietrich Genscher.
Der Publizist Malte Herwig, Autor des Buches Die Flakhelfer, dessen Untertitel lautet, wie aus Hitlers jüngsten Parteimitgliedern Deutschlands führende Demokraten wurden. Erschienen ist der Band in der Deutschen Verlagsanstalt. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Dieses Forschungsergebnis klingt erstaunlich. In den 1970er Jahren soll es in der Bundesrepublik neben dem offiziellen Bundesnachrichtendienst eine Art zweiten Geheimdienst gegeben haben, organisiert von der damaligen Opposition, von konservativen Kreisen in der Union, unter anderem Franz Josef Strauß. Das jedenfalls behauptet die Politikwissenschaftlerin Stefanie Waske, die sich intensiv mit der Geschichte der Geheimdienste befasst hat. Der politische Hintergrund sei der Regierungswechsel 1969 gewesen. Zum ersten Mal wurde mit Willy Brandt ein Sozialdemokrat Bundeskanzler, was manche konservative Kreise in Panik versetzte. Sie organisierten sicherheitshalber ihr eigenes Netzwerk, um weiterhin an wichtige Informationen heranzukommen. Joachim Hagen über den geheimen Nachrichtendienst der Union und über das Buch von Stefanie Waske zu diesem Thema.
Die Stimmung ist angespannt bei dieser Sondersitzung des Bundestages Ende Mai 1970. Streitpunkt ist die Ostpolitik der sozialliberalen Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt. Die Opposition beschuldigt Brandt, die DDR als eigenen Staat anerkennen zu wollen und damit die Westbindung der Bundesrepublik zu gefährden. Zu den schärfsten Kritikern gehört der CSU-Politiker Karl Theodor zu Guttenberg, der Großvater des gleichnamigen Verteidigungsministers unter Angela Merkel.
Dieser Kurs wird dazu führen, dass eines Tages der Schutz der NATO zerbröckeln und die Sowjetunion die Vorherrschaft über ganz Europa gewinnen kann. Herr Bundeskanzler, Sie, Herr Bundeskanzler, sind dabei, das Deutschlandkonzept des Westens aufzugeben und auf jenes der Sowjetunion einzutreten.
Dieser Karl Theodor zu Guttenberg war einer der Gründerväter des neuen privaten Nachrichtendienstes von CDU und CSU, erzählt Stefanie Waske. Die Wissenschaftlerin aus Braunschweig konnte als erste die bislang unter Verschluss gehaltenen Dokumente des Dienstes auswerten. Nach dem Wahlsieg von Willy Brandt befürchteten kalte Krieger wie zu Guttenberg, von wichtigen Informationsquellen abgeschnitten zu werden.
Der hatte in der Großen Koalition, wo er ja parlamentarischer Staatssekretär von Kiesinger war, im Kanzleramt, dort schon sehr viel Kontakt zum Bundesnachrichtendienst gehabt. Das war ein internationales Netzwerk von Informanten und Zuträgern. Und deshalb, als dann die Regierung wechselte und diese Informanten nicht mehr weiter beschäftigt werden sollten, war er derjenige, der sich auch sehr für diese Menschen eingesetzt hat. Und vor allen Dingen eben waren sie der Ansicht, dass diese Informanten eben die für sie relevanten Informationen sammeln würden, eben die kritischen Stimmen zur neuen Ostpolitik, weil sie ja eben meinten, dass der Bundesnachrichtendienst solche kritischen Berichte jetzt nicht mehr liefern würde, selbst wenn sie die auf offiziellem Wege bekämen.
Und nicht nur in politischer Hinsicht weht beim Bundesnachrichtendienst ein frischer Wind. Der neue BND-Präsident Wessel soll den ganzen Apparat modernisieren und schlagkräftiger machen. Dafür werden auch die sogenannten Sonderverbindungen überprüft. Das sind Politiker, Wirtschaftsbosse und Militärs, die den BND mit Informationen und Einschätzungen versorgen, gegen Honorar. Eine interne Kommission kommt zu dem Ergebnis, dass diese Zuträger ihr Geld nicht wert sind. Die Zusammenarbeit wird beendet. Genau diese langjährigen Informanten will zu Guttenberg weiter nutzen. Sie sind der Grundstock für den neuen geheimen Nachrichtendienst von CDU und CSU. Waske stieß durch Zufall auf den Dienst.
Ja, das ist schon einige Jahre her. Damals habe ich für meine Doktorarbeit zur Kontrolle des Bundesnachrichtendienstes recherchiert. Und da saß ich im Archiv der Konrad-Adenauer-Stiftung und habe dort ein paar Nachlässe gesichtet. Und natürlich immer unter dem Aspekt Nachrichtendienste. Und da war dann plötzlich immer von einem kleinen Dienst die Rede. Und da habe ich mich gefragt, worüber reden die da eigentlich?
Chef dieses kleinen Dienstes ist Hans-Christoph Freiherr von Stauffenberg. Ein Vetter zweiten Grades des Hitler-Attentäters Klaus Graf von Stauffenberg und ein entfernter Verwandter zu Gutenbergs. Hans-Christoph von Stauffenberg hat früher für den Bundesnachrichtendienst in der Nähe von München gearbeitet und gehört jetzt offiziell zur Protokollabteilung der Bayerischen Landesregierung. Für diesen Wechsel hatte sich auch der damalige CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß eingesetzt. Doch diese Anstellung ist nur Fassade. In Wirklichkeit knüpft Stauffenberg von hier aus sein Netz aus Informanten und Zuträgern. Die liefern mal Wichtiges, mal Unwichtiges. Ein Bericht über den französischen Präsidenten Pompidou, der verärgert ist, dass er über den Besuch Brandts bei Brezhnev auf der Krim 1971 nicht vorab informiert wurde. Gerüchte über die angebliche Alkoholabhängigkeit Brandts nach seinem Rücktritt 1974. Seinen größten Erfolg hat Stauffenberg 1981, als in Polen die Gewerkschaft Solidarność den Aufstand probte. Damals hatte er eine gut informierte Quelle in Ost-Berlin, erzählt Waske.
Der Stauffenbergsdienst hat damals Stimmungsbilder aus dem Politbüro und auch dem Zentralkomitee geliefert aus der DDR. Und es war ja das ganze Jahr die Frage, ob tatsächlich ein Befehl ergeht, in Polen einzumarschieren. Und die Situation war zu dem Zeitpunkt besonders angespannt, weil eben dieses große Manöver stattfand. Und dort in diesem Zusammenhang hatte die DDR nach den Unterlagen zu urteilen, ja, war schon der Meinung, man müsse da härter vorgehen. Und das trifft eigentlich auch das, was wir dann letztendlich nach dem Fall der Mauer in den Archiven letztlich gefunden haben.
Die Finanzierung des Dienstes ist schwierig. Immer wieder muss Stauffenberg Bittbriefe schreiben. Einen Teil des Geldes geben CDU und CSU, einen weiteren Wirtschaftsverbände. Später bekommt Stauffenberg auch Geld von der Bayerischen Landesregierung, das eigentlich für den Verfassungsschutz gedacht ist. Empfänger der Berichte ist ein kleiner Kreis von Politikern aus CDU und CSU, zu dem auch Helmut Kohl gehört. Einige konservative Journalisten bekommen ebenfalls die Infobriefe. Immer wieder warnt Stauffenberg seine Leser davor, die Berichte wörtlich zu zitieren. Sonst könnten seine Informanten enttarnt werden. Einmal bittet er sogar darum, den Bericht nach dem Lesen zu vernichten. Und hier wird das Problem der Studie von Stefanie Waske deutlich. Handelt es sich wirklich um politisch brisante Erkenntnisse? Oder versucht ein Altherrenverein, sich wichtig zu machen, indem er angeblich geheime Informationen verbreitet? Die Autorin verzichtet oft auf eine Einordnung. Die Geschichte des Stauffenberg-Dienstes endet 1982 durch einen skurrilen Zufall. Der Geheimdienst fliegt auf, weil sich ein Mitarbeiter nicht damit abfinden kann, im Schatten zu bleiben.
Es war so, dass der Hans Langemann damals als oberster Staatsschützer in Bayern arbeitete und er war all die Jahre ein wichtiger Lieferant an Nachrichten für den Stauffenberg-Dienst. Er fing dann an, so Anfang der 80er Jahre, so etwas wie seine Memoiren zu schreiben und hatte dort einen geheimdienstlichen Roman verfasst. Und aus diesen Erinnerungen hat dann die Zeitschrift konkret eine Artikelserie gemacht. Und in dieser Artikelserie geht es eben auch unter anderem um den Stauffenberg-Dienst, allerdings nur mehr am Rande.
Diese Artikel sind der Anfang vom Ende. Langemann muss vor einem Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtages aussagen und auch Stauffenberg wird vorgeladen. Dadurch wird Stauffenbergs kleiner Dienst aus dem Schatten der Anonymität gerissen. Die Folge? Die Geldquellen versiegen. Und auch die Informanten ziehen sich zurück. Doch für die Union und die ehemaligen Empfänger der Berichte ist der Verlust zu verschmerzen. Im Oktober 1982 wird Helmut Kohl Bundeskanzler und die Union hat wieder Zugang zu ihren alten Informationsquellen.
Joachim Hagen über die geheimdienstliche Parallelstruktur, die die Union in den 70er Jahren aufbaute und die bis zum Regierungswechsel 1982 existierte. Das Buch von Stefanie Waske hat den Titel »Nach Lektüre vernichten – Der geheime Nachrichtendienst von CDU und CSU im Kalten Krieg«. Erschienen ist es im Hansa Verlag. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.